Matthäus 8, Vers 1. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Jesus war ein Star, können wir sagen, in Galiläa. Matthäus organisiert sein Evangelium ja nicht unbedingt chronologisch, sondern eher thematisch. Und wenn wir uns gerade noch mal in Erinnerung rufen, er hat uns Jesus oder präsentiert uns Jesus als den verheißenen Retter, als den verheißenen Messias, den gesalbten König und Retter von Gott. Er hat uns gezeigt, dass Jesus den richtigen Stammbaum hat. Jesus wurde erkannt von den Weisen im Morgenland. Wir haben gesehen den Geburtsort, die Flucht nach Ägypten, sein Wohnort. Das waren alles Dinge, die prophezeit waren im Alten Testament. Und dann hat sein Herald, könnten wir sagen, der Johannes der Täufer, sein Kommen angekündigt. Auch das war prophezeit. Wir haben gesehen, wie der Vater den Sohn bestätigt hat. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, und wie er ihn zugerüstet hat durch den Heiligen Geist. Wir haben gesehen, dass der Teufel ihn anerkannt ist, wer er ist, und dass er ihn versucht hat. Und natürlich ist Jesus als Sieger aus diesem Duell hervorgegangen. Wir haben auch davon gelesen, dass Jesus sein Hauptquartier in Galiläa aufgeschlagen hat, in der Stadt Kapernaum. Auch das war im Alten Testament vorhergesagt. Er hat Jünger berufen, wie jeder gute Rabbi es getan hat. Und dann haben wir zuletzt gesehen, wie Jesus, der König, die Verfassung seines Reiches dargelegt hat in der Bergpredigt mit Autorität, mit Vollmacht. Die Leute haben gestaunt. War die größte Predigt aller Zeiten und sicher messianisch. Und jetzt fangen wir heute einen neuen Abschnitt an. Im Kapitel 8 und 9 werden wir eine Sammlung von 10 Wundern sehen. Gruppiert in Gruppen von 2x3 und 1x4 dazwischen. Kurze Berichte über die Auswirkungen und Reaktionen auf diese Wunder. Aber das sind begeisternde Kapitel, wo wir die Kraft Gottes sehen und wo wir auch Jesu Herz für die Menschen sehen. Und das ist eine wunderbare, unschlagbare Kombination, oder? Wenn wir nur einen lieben Gott hätten, einen wohlwollenden Gott, würde nicht viel taugen, wenn er nicht auch die Macht hätte, seinen guten Willen umzusetzen. Aber wir haben einen barmherzigen, liebevollen und allmächtigen Gott. Und das ist wunderbar. Der Messias, der war nicht nur ein Mann der guten, großen Worte, sondern er war auch ein Mann der Taten. Und es war prophezeit, dass der Messias Wunderwerke tun würde im Alten Testament. Und Matthäus zeigt uns jetzt diesen Aspekt, dass Jesus den auch ganz klar erfüllt hat. Also zum Beispiel Jesaja 35, die Verse 5 und 6. Da wird prophezeit, er, Gott selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben, Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Das war prophezeit über die Zeit des Messias, wenn er kommt. Und in Matthäus 11 werden wir sehen, dass Johannes der Täufer ein paar von seinen Jüngern zu Jesus geschickt hat mit der Frage, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer saß im Knast und hat so Zweifel bekommen, kurz mal. Und hat gefragt, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Auf gut Deutsch, bist du der Messias? Und Jesus hat ihnen geantwortet, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Lahme gehen, hat man schon, und Taube hören und Tote werden auferweckt. und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und diese Jünger des Johannes haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ja, ich bin der Messias. Weil das waren alles Werke und Wunder, die im Voraus prophezeit waren über ihn. Im Kapitel 4 hat Matthäus uns schon kurz auf die Wunder und auf das Heilswirken Jesu hingewiesen. Kapitel 4, wenn er mitlesen wollte, Verse 23 bis 25. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen in Galiläa und im Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das war sozusagen die Zusammenfassung und jetzt wird Matthäus uns, wie gesagt, 10 Wunder, 10 Details auflisten. Und das ist typisch für den jüdischen Schreibstil. Erstmal das große Bild und dann die Details. Und ich liebe es, diese erste Dreiergruppe von Geheilten, die wir heute sehen werden, oder heute und nächste Woche, das waren alles Menschen, die, könnten wir sagen, so den Abschaum der jüdischen Gesellschaft repräsentiert haben. Ein Aussätziger, den werden wir uns heute anschauen, ein Aussätziger war ein Ausgestoßener. Dann werden wir nächste Woche sehen einen Heiden. Die waren das Letzte, die waren verachtet von den Juden. Und dann werden wir nächste Woche auch eine Frau sehen. Waren auch gering geschätzt. Damals zur Zeit Jesu in der Kultur. Ist nicht biblisch, nicht im Alten Testament angelegt, aber die Kultur hat sich so entwickelt. Und ich mag das, es ist typisch für Jesus, dass er sich zuerst nach diesen Menschen ausstreckt, dass sie seine erste Priorität sind. Dass Matthäus sie hier auch zuerst aufgeführt hat. Das Reich, das Jesus baut, ist ganz anders, als wie sich die religiösen Menschen vorgestellt haben. Die Frage an uns ist natürlich, gibt es Gruppen oder Menschen, gegen die du Vorurteile hast, die du gering schätzt? Dann hast du noch nicht Jesu Herz an diesem Punkt. Dann überwinde diese Vorurteile besser, weil Jesu Reich ist größer als unsere Herzen. Jesus hat alle kulturellen, religiösen, nationalistischen Grenzen überschritten. Ich glaube, kein Nachfolger Jesu kann ein Rassist sein oder ein Nationalist sein oder ein Chauvinist sein oder ein Feminist sein. Denn das würde heißen, dass wir unsere Rasse oder unsere Nation oder unser Geschlecht einen Vorrang einräumen, dass wir uns irgendwie erheben. Nee, unsere Heimat ist der Himmel. Und unser Volk ist das Volk Gottes. Das ist unser Reich. Und für Gott ist jeder einzelne Mensch wertvoll. Und das sollen die Menschen spüren, die mit uns in Kontakt kommen. Wir wollen uns heute den Ärmsten der Menschen ansehen, denen Jesus gedient hat. In Vers 2 lesen wir, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aussatz, das war schlimmer als AIDS oder Ebola heute, war unheilbar. Damals war das sichere Todesurteil, wenn du diese Krankheit bekommen hast. Niemand wurde geheilt, nur durch ein Wunder. Und in der Bibel sehen wir bisher nur 2 Menschen, die je geheilt wurden. Eine ist Miriam, die Schwester von Aaron, dem Hohenpriester. Und der zweite war Naaman, der Herr Oberste von Aram. Und beide Male war es ein Wunder, die der Herr getan hat. Aussatz oder Lepra, eine Form davon, hat zuerst unsichtbar begonnen. So unter der Haut, könnten wir sagen. Und dann hat sich's auf der Haut gezeigt, so kleine rote Flecken, die sind dann später größer geworden und weiß geworden. Die haben sich dann verbreitet über den ganzen Körper. Und das Besondere an dieser Krankheit ist, dass sie die Nerven zerstört. Das heißt, die Gliedmaßen werden gefühllos, schön langsam. Und das hat für diese Menschen bedeutet, die haben sich von mir sein Bein gebrochen und haben es nicht gespürt. Sind weitergelaufen oder haben sich irgendwo die Zehe aufgeschnitten, Fuß aufgehauen und haben das nicht mitgekriegt. Und dann hat sich das infiziert und ist eitrig geworden und so weiter und so fort. Die Ratten haben vielleicht dran genagt und derjenige hat es nicht gespürt. Und das war so dieser Fortgang dieser Krankheit. Die Menschen haben sich dann irgendwie infiziert und die Gliedmaßen haben begonnen zu faulen und abzufallen, hatten dann so Handstummeln und Beinstummeln. Oft haben sie die Zähne verloren, die Nase verloren, die Augen, und letztendlich ist dieser Mensch an irgendeiner Infektion gestorben am Ende. Wir können uns vorstellen, was für ein furchtbarer Anblick so ein Aussätziger war, wenn das eine fortgeschrittene Krankheit war. Es war ein verstümmelter Mensch, ein entstellter Mensch. Der hat gestunken, diese Infektionen, die er an seinem Körper da mit sich rumgeschleppt hat. Und damals gab es kein Penicillin oder solche Dinge. Der Typ hat gestunken. Es gibt Berichte, die gesagt haben, man konnte einen Leprakranken auf 100 Meter weit riechen. Er war ein langsam Sterbender, er war so gut wie tot. Noch im Mittelalter haben sie für einen Leprakranken die Totenmesse gehalten, wenn jemand rausgefunden hat, er hat die Krankheit. Es war ein lebendiger Toter. Lukas, der Arzt, in der Parallelstelle beschreibt uns, er war voller Aussatz. Das heißt, er war schon im Endstadium oder im fortgeschrittenen Stadium dieser Krankheit. Also ein furchtbar entstellter Mensch. Vielleicht so wie eine Mumie oder so ein Ork im Herr der Ringe. Mensch, der entstellt war, der furchtbar ausgesehen hat, der furchtbar gerochen hat. Und als wäre das nicht schlimm genug, die Rabbis haben damals gelehrt, Aussatz, also Krankheit überhaupt, aber Aussatz im Besonderen ist ein Gericht von Gott. Der muss irgendwas ganz Schlimmes getan haben. Der ist verflucht von Gott. Und es gibt Rabbis, die sich damit gebrüstet haben, dass sie mit Steinen auf Aussätzige geworfen haben. Also nicht nur war dieser Mensch krank und verstümmelt und körperlich furchtbar entstellt, so am Verfaulen bei lebendigem Leib. Die lieben Mitmenschen haben ihnen gesagt, es ist deswegen, weil Gott zornig ist auf dich. Weil du irgendwas Furchtbares getan hast, du bist eigentlich selber schuld dran. Und zusätzlich, wisst ihr, war die Krankheit natürlich ansteckend. Deswegen war ein Aussätziger ausgestoßen aus der Gesellschaft damals, aus der Familie, aus der geistigen Gemeinschaft auch, aus der Tempelgemeinschaft. Die haben in Quarantäne gelebt, in irgendwelchen Kolonien. Und wenn so ein Aussätziger in die Nähe von anderen Menschen gekommen ist, dann musste er laut rufen, unrein, unrein. Und wenn irgendjemand mit ihm in Berührung gekommen ist, lesen wir im Gesetz, dann ist dieser Mensch auch unrein geworden, kultisch unrein geworden auch. Also hier ein kranker, ein sterbender Mensch, auch ein einsamer Mensch. Alleingelassen von den Menschen und angeblich bestraft von Gott. Müsst ihr euch da mal reinversetzen, auch die seelischen Schmerzen, die dieser Mensch durchgemacht hat. Wenn er verheiratet war, dann war er getrennt von seiner Frau. Wenn er Kinder hatte, dann konnte er sie nicht sehen. Wie furchtbar das war. Also ausgestoßen von der Gesellschaft, von der Familie. Ein einsamer Mensch. Und Aussatz ist ein perfektes Bild für Sünde. Alte Testament verwendet es manchmal auch in diesem Sinn. Ich finde es interessant, dass ein Aussätziger gereinigt wurde und nicht geheilt wurde. Wie Aussatz beginnt Sünde klein, oder? Unsichtbar. Erstmal so unter der Haut, könnten wir sagen, in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Habgier oder Lust oder Eifersucht, Unversöhnlichkeit, Neid. Erstmal verborgen. Und viele denken sich, ah ja, ist ja nichts Großes, ist ja nur da oben. Nehmen es nicht wirklich ernst, spielen ein bisschen rum. Und dann kommen so kleine Ausbrüche. Jesus sagt, was immer in unserem Herzen ist, irgendwann kommt es raus. Dann sagt man vielleicht noch, ah, kein Problem, jeder tut's. Und erstmal ist er schmerzlos. Sünde macht Spaß erstmal, sonst wäre es ja keine Versuchung. Befriedigt unsere Lust. Aber dann langsam wächst dieser zerstörerische Effekt von dem Ganzen und ist tödlich. Menschen werden nicht über Nacht ganz plötzlich zu einem Ehebrecher oder zu einem Mörder oder sonst irgendwas. Das wächst, hat meistens eine längere Vorgeschichte. Und du wirst gefühllos, du verlierst deine Sensibilität, deine geistliche. Je mehr du nachgibst und lügst oder tratscht oder von mir aus Pornos guckst im Internet, wirst abgestumpft. Zuerst fühlst du dich überführt, aber je mehr du nachgibst, desto weniger juckt sich noch. Wir können unser Gewissen abstumpfen. Und Menschen, die in Sünde leben, die sind oft verblendet, die sehen gar nicht mehr, die haben gar keine Sündenerkenntnis mehr. Alle anderen sehen es, alle anderen riechen schon, sagen, Mann, du stinkst auf 100 Meter. Und er selber ist blind, sagt, aber ist doch alles okay. Und Sünde ist ein Teil von dir wie der Aussatz. Du bist ein Sünder. Du kannst nicht sagen, oh, so 50%. Nee, entweder du warst ein Aussätziger oder du warst nicht aussätzig. Entweder du bist ein Sünder oder du bist sündenlos. Es gab nur einen, das ist Jesus. Also es betrifft uns als ganzen Menschen und es trennt uns von Gott. Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber wir müssen es selber sehen. Und natürlich ist Sünde auch ansteckend wie Aussatz. Kennt ihr alle, könnt ihr in der Gesellschaft beobachten. Deswegen sagt Gott uns auch, dass wir vorsichtig sein sollen, Gemeinschaft zu haben mit gottlosen Menschen. Das beeinflusst uns. Sollen uns unsere Freunde, zumindest die, die uns prägen, unsere signifikanten anderen, sagen die Psychologen, sollen wir uns gut aussuchen. Denn obwohl es so unsichtbar und erstmal schmerzlos beginnt, am Ende sagt uns die Bibel, der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das ist, wo es hinführt, verursacht Zerstörung, Verfaulen, es stinkt, es bringt dich um. Frucht ist immer Zerstörung. Und Tod in unserem eigenen Herzen, in unserer eigenen Seele, in unseren Beziehungen mit Gott und den Mitmenschen. Sünde isoliert dich. Und deswegen will Gott uns davon schützen und sagt, tu es nicht. Weil er uns lieb hat, weil er es gut mit uns meint. Gott sagt nicht willkürlich, oh, das ist Sünde, um uns irgendwie einzuschränken. Nee, er weiß, es macht uns kaputt. Und deswegen sagt er, hey, das ist Sünde, das ist falsch. Ich möchte, dass du anders lebst. Und deswegen will Gott uns reinigen davon und uns heilen davon. Vielleicht hast du ja Sünden in deinem Leben. Ich meine, jeder von uns wird immer wieder zu ihm bringen müssen. Aber vielleicht fühlst du dich wirklich gequält. Vielleicht denkst du, oder weißt du, das sind Dinge in meiner Vergangenheit, ich wünschte, das hätte ich nie getan. Aber ich bin so abgestumpft, ich bin so leer, ich bin so einsam. Vielleicht hat es mein Partner nicht mit mir ausgehalten. Deswegen. Oder andere Menschen. Was kannst du tun? Schöne ist Jesus in Jesaja, eine ganz bekannte Stelle, da sagt Gott, kommt und lasst uns miteinander rechten. Oh, was Gott will mit mir rechten? Aber ganz anders, als wir denken. Er sagt, lasst uns umgehen mit den Sünden. Lasst uns miteinander rechten, wenn eure Sünden so rot sind wie Karmesin. Weiße Schnee sollen sie werden. Das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Und wir Aussatz können wir Sünde natürlich nicht selber heilen. Ist unheilbar. Das kann nur durch ein Wunder geschehen. Das kann nur geschehen, wenn wir zu Jesus kommen. Und wenn wir uns von ihm berühren und reinigen lassen. Dann wird er uns heilen. Dann können wir Vergebung haben. Wir müssen zu ihm kommen, wie dieser Mann. Und versetzt euch da mal, wir müssen uns reinversetzen in diese biblischen Geschichten. Uns vorstellen, wie das gewesen sein könnte. Wir lesen hier so kurz, und siehe, ein Aussätziger kam heran. Müsst euch vorstellen, diese Volksmengen um Jesus herum. Dann können wir uns vorstellen, dass da plötzlich Tumult ist und Schreie und die Leute in Panik auseinanderlaufen und schreien, unrein, unrein. Und dann kommt diese armselige Gestalt durch die Menge, während die Leute ihn vielleicht anspucken und Steine auf ihn werfen. Unrein, hau ab, du Verfluchter Gottes, was willst du hier? Bleib hier in deiner Kolonie. Und dann kommt durch diese Menge diese entstellte, stinkende, faulende Kreatur auf Jesus zu. Und versetzt euch da rein, dieser Mensch, der war verzweifelt. Der war ein lebendiger Toter. Aber er hat gehört von Jesus, dass Jesus so dieser Rabbi ist und Menschen, die zu ihm kommen, werden heil und werden gesund. Und er sieht seine einzige Chance. Ich weiß, ich kann es nicht richtig aussprechen, das Wort für euch. Markus macht es für mich, der macht mich immer darauf aufmerksam. Aber Jesus, seine einzige, Markus? Genau. Und der Aussätzige, der handelt hier gegen jede Vorschrift. Der durfte nicht unter die Menschen kommen. Vielleicht hat er sich versteckt, vielleicht hat er sich angeschlichen. Aber er ist verzweifelt, er kommt mit diesem Denken, wenn Jesus mir nicht hilft, dann bin ich verloren, dann ist es aus mit mir, dann kann mir keiner helfen. Und diese ganzen Menschen um ihn herum waren ihm egal, er sieht nur mehr Jesus, hat diesen Tunnelblick und er wirft sich vor Jesus nieder, lesen wir hier. Er warf sich vor ihm nieder. Eine Geste der Demut, der Anbetung. Das ist bemerkenswert, oder? Dieser Aussätzige war ein Anbeter, so wie der Hiob auch, trotz allem. Die Frau von Hiob hat gesagt, fluche Gott und dann stirb. Zeig Gott den Stinkefinger und dann stirb. Und viele Menschen lassen sich in ihrem Leid oder von ihrem Leid von Gott wegtreiben und sind sauer auf Gott und klagen ihn an. Interessanterweise selbst sogenannte Atheisten. Es ist ein sehr interessantes Phänomen, dass Gute schreiben die Menschen sich meistens selber zu, und sagen, boah, schau mal, was ich nicht geleistet habe, was ich nicht Gutes gemacht habe. Und dann, wenn irgendwas Schlechtes passiert in ihrem Leben, dann ist plötzlich Gott schuld. Für das Schlechte machen wir Gott verantwortlich. Das ist sehr interessant. Letztes Jahr am 80. Geburtstag von meinem Papa gab es natürlich eine Feier und da habe ich einen alten Freund von ihm wieder gesehen. Das ist so ein Altsozialist, könnte man sagen, aber ein materialistischer Altsozialist. Und der hat sich so sein Leben lang gut gehen lassen, hat nicht gesund gelebt, hat sich so einen richtigen Wohlstandsspeck angefressen. Und mit Gott hatte der so überhaupt nichts am Hut. Und dann hatte er einen Schlaganfall gehabt oder einen Herzinfarkt, ich weiß gar nicht genau, im letzten Jahr. Und ich habe ihn begrüßt auf dieser Feier und das Erste, was er zu mir sagt, ist, mit dem da oben habe ich noch eine Rechnung offen. Dem muss ich noch ein Hühnchen rupfen. Ich habe gesagt, wow, das ist eine interessante Begrüßung, aber interessant, dass Sie ihn dafür verantwortlich machen. Wann haben Sie ihm das letzte Mal gedankt für all das Gute, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben? Und ich höre so Aussagen öfter, auch wenn wir auf die Straße gehen und uns mit Leuten unterhalten. Leute, die sagen, ich bin ein Atheist, ich glaube nicht an Gott. Und dann fangen sie an zum Schimpfen und ihn anzuklagen für irgendwas Schlechtes, was ihnen oder in der Familie passiert ist in ihrem Leben. Interessant, oder? Die sagen nicht, Evolution, ich bin halt nicht der Fitteste, ich werde halt ausgemerzt, ist halt blöd gelaufen. Bin halt ein schlechtes Zufallsprodukt, aber ist eh alles egal. Nee, wenn es ums Schimpfen geht, dann schimpfen plötzlich alle auf Gott. Sie sind alle wieder gläubig. Sehr interessant. Aber seht, wir können uns von Gott abwenden in unserem Leid. Und das macht uns noch mehr hoffnungslos und macht alles sinnlos. Oder wir können uns zu Gott hinwenden und uns bei ihm bergen in unserem Leid. Und dann werden wir Trost und Hoffnung und Heil erfahren. Manchmal Heilung auch. Manchmal einfach getragen sein in dem Ganzen. Hiob hat sich an Gott festgehalten in seinen furchtbaren Umständen. Der hat alles verloren. Kinder, ganzen Besitz, seine Gesundheit. Nur seine Frau hat ihm der Teufel gelassen, weil die hat gesagt, fluche Gott. Und dann stirb. Aber Hiob hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wow. Gott, du bist anbetenswürdig, trotz allem und in allem. Und es ist vielleicht die höchste Anbetung, die Gott am meisten Ehre bringt in unserem Leben, wenn wir in solchen Zeiten ihn anbeten. Weil dann ist es ganz klar, wir beten Gott nicht an, wegen dem, was er uns gibt oder dem Guten, was er gerade tut. Und das war natürlich die Anschuldigung von Satan an Hiob, der folgt dir ja nur nach, der betet dich ja nur an, weil du so gut zu ihm bist. Nimm ihn das mal weg und dann wirst du sehen. Sondern beten wir Gott an wegen dem, wer er ist. Und er ist wert, angebetet zu werden, ganz unabhängig von dem, was er uns gibt oder nicht gibt. Einfach, weil er unser Schöpfer ist. Weil er Gott ist. Und in Wahrheit hat er schon unendlich viel für uns getan in Jesus. Aber er ist es wert. Und ich mag das an diesem Aussätzigen. Er ist ein Mann voll Glauben wie der Hiob. Er verehrt Jesus, er betet ihn an, er nennt ihn Herr. Und er ist verzweifelt, er kommt mit leeren Händen, er ist arm im Geiste, wie wir gelernt haben in der Bergpredigt. Er vertraut auf Jesus allein. Und es ist die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir gerettet und gereinigt werden wollen von unserer Schuld. Also er wirft sich hier verzweifelt zu den Füßen Jesu, er hat großen Glauben, Er glaubt, dass Jesus ihn reinigen kann, dass Jesus die Fähigkeit hat und die Macht hat, es zu tun. Aber sieht hier auch, er ist sich nicht ganz sicher, ob Jesus gewillt ist. Er sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also ich glaube, dass du das tun kannst, wenn du willst. Da war er sich scheinbar nicht ganz so sicher. Weil seit Ausbruch seiner Krankheit hat er immer nur von allen Seiten gehört: Du bist verflucht. Du bist geschlagen von Gott. Gott richtet dich wegen irgendeiner furchtbaren Sünde in deinem Leben. Und er war sich nicht so sicher, ob dieser heilige, ehrwürdige Jesus was mit ihm zu tun haben wollte. Vielleicht fühlst du dich ja heute Morgen genauso. Es ist so eine Lieblingstaktik vom Satan, um uns von Jesus fernzuhalten. Ja, Jesus hilft Sündern, Jesus liebt Menschen, aber du bist zu weit gegangen. Das war zu schlimm, was du getan hast. Du bist zu pervers, du bist zu faul, du bist zu rebellisch. Hey, du wusstest es besser und hast es trotzdem getan. Deine Sünde stinkt zum Himmel. Du kannst nicht einfach so jetzt zu Jesus kommen und Vergebung bekommen. Nee, der will mit dir nichts mehr zu tun haben. Kennt ihr so Stimmen? Ist natürlich eine Lüge. Wir sehen in der Bibel, Jesus ist ein Freund von Sündern. In Johannes 6 hat er gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Markus 2 hat er gesagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Und er sagt uns in Hebräer 4, Vers 16, wenn wir Hilfe brauchen, dann dürfen wir mit Zuversicht, mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also wenn du Mist gebaut hast und du weißt es und du willst Buße tun und wenn du diese verdammenden Stimmen hörst, dann ist es eine Lüge. Hör nicht drauf, lauf zu Jesus und du wirst Barmherzigkeit und Hilfe finden. Die Wahrheit ist, wir werden nie rein werden, wir werden unser Leben nie in Ordnung bringen können, bevor wir nicht zu Jesus kommen mit unserem Schrott. Und das ist ein Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Wenn Satan uns verdammt, dann versucht er uns von Jesus wegzutreiben. Wenn der Heilige Geist uns überführt, dann legt er den Finger auf eine Sünde, aber er weist uns auf Jesus hin. Und er will uns zu Jesus hintreiben. Lauf zu ihm. Da wirst du frei, da hast du Vergebung in Jesus, wie wir es gesungen haben vorhin. Und seht die Reaktion von Jesus. Ich mag das. Wenn du das mit offenen Herzen liest, dann musst du ihn lieb haben. Seht hier Vers 3. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. Sei gereinigt. Ich will. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hebräer 1 sagt uns, Jesus ist so ein Abglanz, ein Abbild von Gottes Wesen. Schaut euch Jesus an hier. So ist unser Gott. So empfindet er über dich. Das ist sein Herz für dich. So ein ganz anderes Bild als dieser zornige, gesetzliche Gott. Verdammende, richtende Gott, den die gesetzlichen Juden hatten. Ja, Gott ist zornig auf Sünde und er wird Sünde richten, aber er liebt den Sünder. Ich weiß nicht warum, aber er ist verliebt in uns Menschen und er hat alles getan, damit er uns nicht richten muss. Der einzige Mensch, der nicht gerettet und nicht geheilt, gereinigt werden kann, ist der, der nicht zu Jesus kommt. Sonst sagt Jesus, ich werde niemanden hinausstoßen. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium lesen wir, Jesus war innerlich bewegt. Er liebte diesen stinkenden, faulenden Menschen. Und er hatte tiefes Mitgefühl mit ihm. Habt ihr gewusst, dass der kürzeste Satz in der Bibel ist, Jesus weinte dort am Grab von seinem Freund Lazarus? Jesus war erschüttert. Er war ergrimmt in seinem Geist. Er ist von menschlichem Leid berührt. Ist ihm nicht egal, wie tief wir gefallen sind. Gott hatte so einen hohen Plan, so große Pläne mit uns. Hat uns eigentlich geschaffen, dass wir in Reinheit und vollkommen heil, in perfekter Gemeinschaft mit ihm leben, in einer perfekten Umwelt. Das war seine Absicht. Und das hätte immer so bleiben sollen. Aber die Menschen sind stolz geworden und wollten wie Gott sein und haben gegen ihn rebelliert und sind gefallen. Und so kam Sünde, Krankheit, Tod in diese Welt. Wie tief ist der Mensch gefallen? Und Jesus tat das Herz weh. Er war berührt, diesen Menschen zu sehen. Vielleicht so ein ähnliches Gefühl, das Eltern haben, deren Kinder sich selbst kaputt machen mit Drogen oder sonst irgendwas. Die zusehen, wie ein Kind sich selber zerstört oder ein AIDS-krank ist und irgendwie dahin siecht, langsam am Sterben ist. Jesus hat eine tiefe Ergriffenheit, eine Barmherzigkeit, eine Liebe im Herzen gehabt für diesen Menschen. Und so sieht auch dich und mich. So sieht Jesus Sünder. Er ist leidenschaftlich verliebt in uns. Jesus war innerlich bewegt und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will. Ich will. Ein Wort von Jesus hätte genügen können. Jesus hätte so eine Fernheilung machen können, auf die Entfernung, auf die Distanz. Aber ich mag das hier. Bevor Jesus noch ein Wort gesagt hat, rührte er ihn an. Versetzt euch wieder rein. Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Mensch gespürt haben muss, als Jesus ihn berührt hat? Seit Ausbruch seiner Krankheit, vielleicht jahrzehntelang, hat kein Mensch ihn mehr berührt. Die Menschen haben ihn ausgestoßen, haben ihn mit Steinen beworfen, haben ihn beschimpft. Wenn er verheiratet war, wahrscheinlich hatte seine Frau sich scheiden lassen von ihm. Wenn er nur in der Nähe von Menschen war, hatten die Angst vor ihm. Haben ihn als unrein betrachtet. Vielleicht haben die Kinder Spottlieder über ihn gesungen, den stinkenden Sünder. Aber jetzt kommt er hier zu Jesus, dem heiligsten, dem reinsten Menschen, der je gelebt hat. Und Jesus rührte ihn an. Ich mag das. Jesus sah das tiefste Bedürfnis von diesem Menschen, das Bedürfnis nach Liebe, nach menschlicher Wärme. Und er rührte ihn an. Und er sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Hey, das ist Jesus. Das ist unser Retter, das ist unser Heiland. Er will uns heil machen, er will uns wiederherstellen. Das, was zerstört ist in unserem Leben, was entstellt ist in unseren Beziehungen durch Sünde. Egal, was du getan hast, wie furchtbar das war, ob du geklaut hast oder gelogen hast oder gemordet hast, vielleicht sogar Abtreibung, Ehe gebrochen hast, ob du dich prostituiert hast oder ob du einfach nur ein egoistischer Materialist warst. Jesus sagt, ja, ich will, wenn du zu ihm kommst. Ich will dich reinigen. Ich liebe dich. Ich habe deine Schuld getragen. Für dich. Statt dir. Gib sie mir. Komm zu mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 1. Johannes 1 haben wir schon gelesen, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu ihm, lass dich versöhnen von Jesus mit Gott. Er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. nicht Jesus wurde unrein, weil er den angefasst hat, sondern der Unreine, der Aussätzige wurde rein, als Jesus ihn berührt hat. Dann müsst ihr euch das bildlich vorstellen, wie hier plötzlich wieder Hände und Finger gewachsen sind und Zehen gewachsen sind aus den Sandalen heraus oder was immer der getragen hat und eine Nase gewachsen ist, wo die Haut wieder rein geworden ist und die ganze Menschheit angefangen zu strahlen und heil zu werden. Was da passiert ist, das ist weit über diese körperliche Heilung hinausgegangen. Da wurde ein Mensch heil im wahrsten Sinn des Wortes, heil durch die Liebe Jesu, heil durch seine Berührung, seine Seele, all diese verletzten Gefühle, diese Einsamkeit, diese Bitterkeit, all das wurde geheilt, als Jesus ihn berührt hat. Wo brauchst du Heilung in deinem Leben? Ist das eine Sünde oder ein Versagen, das dich belastet? Viele Menschen tragen Dinge mit sich rum, über die sie nicht wegkommen, wo sie jahrelang verfolgen. Oder vielleicht sind es Verletzungen, die Menschen dir zugefügt haben. Bitterkeit im Herzen. Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es Einsamkeit. Jesus will dich heilen. Jesus will dich heil machen und dich reinigen. Einzige Frage ist, wirst du wie dieser Mensch demütig zu Jesus kommen, damit wirst du es ihm bringen. Wirst du dich von ihm berühren und lieben und heilen lassen. Er liebt dich genauso wie diesen Aussätzigen und er will dich genauso heil machen. Bei ihm bist du richtig, such nicht an irgendeiner anderen Stelle. Lauf zu Jesus, er ist der Heiland. Nur er kann dieses tiefste Bedürfnis in unserem Herzen stillen. Nur er kann uns so lieben, dass wir heil werden. Nur er kann uns befreien von unserer Schuld. Also lauf zu ihm. Und wenn deine Beziehungen entstellt sind, dann nimm die mit. Deinen Partner, deine Kinder, Bruder, Schwester, wenn möglich. Kommt gemeinsam zu Jesus. Er will entstellte Beziehungen wieder heil machen. Und während Jesus uns heilt, lasst uns auch dran denken, dass jetzt wir der Leib Christi sind. Dass jetzt wir seine Hände und seine Füße und seine Stimme, seine Münder sind. Er will jetzt durch uns dienen und Menschen berühren, durch dich und durch mich. Menschen, die vielleicht schon jahrelang von niemandem berührt wurden, weil sie so stinkig sind. So aussätzig sind, so schwierig sind, dass keiner was mit ihnen zu tun haben will. Die Leute besuchen sie nicht mehr. Vielleicht kennst du ja jemanden, der eine liebevolle Berührung braucht. Oder eine helfende Hand. Oder ein ermutigendes Wort. Wirst du deine Glieder, deine Hände, deinen Mund, wirst du sie Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit, wie es in Römer Kapitel 6 steht, wirst du deine Hand ausstrecken, wirst du deinen Mund aufmachen, um das Heil von Jesus weiterzubringen. Wirst du die Hand ausstrecken zur Versöhnung, den Mund aufmachen, um Vergebung zu bitten. Wenn deine Beziehungen nicht versöhnt sind, also dieser Mensch wurde heil, im wahrsten Sinne des Wortes. Vers 4, und Jesus spricht zu ihm, siehe, sag es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Lass dich nicht aufhalten, geh zum Priester, zeige dich dem Priester in Jerusalem. Und mich würde es nicht wundern, wenn der zu Hannas oder Kaiaphas, den Hohepriester, persönlich gegangen wäre, da eingelaufen wäre. In 3. Mose 13 und 14, da haben wir zwei lange Kapitel, wo es um Aussatz geht und um die Reinigung von Aussatz. Und seit dieses Gesetz gegeben wurde, die letzten 1500 Jahre, wurde kein Mensch in Israel gereinigt von Aussatz. Durch ein Wunder, aber Miriam war vor dem Gesetz, Naaman war ein Heide. Diese Kapitel wurden für diesen Tag geschrieben, glaube ich. Das war der erste Mensch, der je diesen Reinigungsritus im Tempel in Anspruch genommen hat, für die Reinigung von Aussatz. Denkt ihr, das war ein starkes Zeugnis, dass der Messias da ist, der Retter, dass das messianische Zeitalter angebrochen ist? In 3. Mose 14 haben wir ganz detaillierte Anweisungen, was so ein Aussätziger, der gereinigt worden war, an Ritualen durchmachen musste. Und das sind wunderbare Bilder für das Heilswerk Jesu für uns. Ihr könnt das in der stillen Zeit mal persönlich das Ganze nachlesen. Ich fasse es für euch zusammen. Er musste 2 lebendige Vögel bringen und Zedernholz und Karmesin und Ysopholz erinnert uns an das Kreuz. Karmesin, rot wie Blut. Ysop war ein kleiner Busch. Diese Ysop-Büschel hat der Priester verwendet, um das Blut an den Altar zu sprengen oder die Israeliten, um das Blut an den Türpfosten zu streichen beim Passa. Im Psalm 91, Vers 9, Bußpsalm von David, da gebraucht David dieses Bild der Reinigung eines Aussätzigen für die Reinigung von seiner Schuld. Da betet er: Entzündige mich mit Ysop und ich werde rein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und dann einer von diesen beiden Vögeln, der wurde über lebendigem, über fließendem Wasser in ein tönernes, in ein irdenes Gefäß hinein geschlachtet. Und dann sollte der Priester den lebendigen Vogel nehmen, ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Ysop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. Und er soll davon etwas auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen und ihn für rein erklären. Und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Also ein irdenes Gefäß, 2. Korinther 4, wir sind irdene Gefäße. Wir sind aus Staub, wir sind zerbrechlich. Und da wurde ein Vogel in ein irdenes Gefäß geschlachtet. Ein Himmelsbewohner, wenn wir so sagen wollen. Vielleicht ein Bild für die Menschwerdung von Jesus. Ein Himmelsbewohner in einem irdenen Gefäß. Und er ist gestorben, damit der Aussätzige oder ehemalige Aussätzige gereinigt werden konnte. 7-mal wurde dieses Blut auf ihn gespritzt. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen, werden wir völlig gereinigt. Und dann der zweite Vogel, den hat er fliegen gelassen. Also nicht nur ist ein Vogel gestorben, erster Vogel, auch Auferstehung, vielleicht ist es ein Bild, der zweite Vogel. Hebräerbrief sagt uns, mit dem Blut, mit seinem Blut ist Jesus, unser Hohepriester, in das himmlische Heiligtum hineingegangen und hat ein für alle Mal Sühnung für unsere Schuld erwirkt. Natürlich haben wir auch wieder hier das Bild von Stellvertreterschaft. Einer stirbt, der zweite mit seinem Blut bedeckt und darf frei ausgehen. Das ist das Bild, das Gott den Menschen im Alten Testament immer und immer wieder eingebläut hat. Vorbereitung auf Jesus, ein Bild, das von ihm spricht. Und dann nach diesem Ritual musste der Gereinigte sich waschen und seine Haare abscheren. Der hat eine neue Geburt bekommen, einen ganz neuen Anfang. 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Und dann durfte er zurückgehen in das Lager. Also ihr seht, dieses reine Erklären durch den Priester hat ihn auch wieder zu einem Mitglied der Gesellschaft gemacht. Und wir sind natürlich ein Teil vom Reich Gottes, von der Familie Gottes. Also er durfte zurück in das Lager, aber er musste dann noch 7 Tage außerhalb seines Zeltes verbringen. Und dann am 8. Tag wurde er wieder gewaschen und so weiter. Und dann wurden Lämmer geopfert. Lämmer in der Bibel sind immer Opfer. Lämmer sind immer ein Bild für das Lamm Gottes, für Jesus und was er für uns getan hat. Und dann wurde von diesem Blut des Schuldopfers etwas auf das rechte Ohrläppchen und auf den rechten Daumen und auf die rechte große Zehe von diesem Aussätzigen getan. Also von Kopf bis Fuß war er bedeckt von dem Blut des Lammes. Er war gereinigt, ihm war vergeben. Neues Leben. Also von Kopf bis Fuß, was er hört, was er tut und wohin er geht. Der ehemalige Aussätzige wurde hier behandelt wie ein Priester. Das war das Ritual für die Einsetzung der Priester, könnt ihr auch nachlesen im Alten Testament, im Gesetz. Einsetzung zum Dienst, also dieser Aussätzige, könnten wir sagen, wurde zu Gottes Priester gemacht. Und dann wurde dasselbe getan mit Öl an das Ohrläppchen, an die Hand, an die große Zehe. Er wurde gesalbt mit Öl von Kopf bis Fuß. Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, für die Zurüstung, für Gott zu leben, für den Dienst. Das alles hat Jesus für uns getan. Wir sind gereinigte Aussätzige, gereinigte Sünder, gereinigt durch das stellvertretende Opfer des Lammes Gottes. Und er hat uns zu Priestern und zu Königen gemacht und hat uns in den Dienst für Jesus gestellt. Wie reich beschenkt sind wir, wie reich gesegnet sind wir. Und ich möchte zum Abschluss Gelegenheit geben, zu reagieren. Einfach Gelegenheit, dass wir es diesem Aussätzigen gleich tun und mit dem, was uns entstellt, was uns belastet, dass wir mit dem zu Jesus kommen und es ihm bringen. Jesus wartet mit offenen Augen, mit offenen Armen. Nichts kann dich von ihm fernhalten, nur du selbst, nur dein Stolz. Ich möchte euch einladen, dass wir eine Minute einfach Stille halten und dass wir jeder persönlich für uns zu Jesus kommen, Gespräch mit ihm sind. Und wenn wer von euch möchte, könnt ihr auch gerne nach vorne kommen für ein Gebet oder ein Gespräch. Manfred und Trude sitzen hier vorne. Marianne, ich bin auch gleich da. Aber wenn es da was gibt, was dich belastet, was du mit dir rumträgst, lass uns dann nach Hause schleppen. Jesus ist hier, wie vor 2000 Jahren. Mit derselben Macht, mit demselben Herzen, mit derselben Liebe. Und wenn du dich noch nie wirklich zu Jesus bekehrt hast, dann wäre das eine super Gelegenheit, es zu tun. Lass dich retten, lass dich versöhnen mit Gott. Amen, lass uns das tun und dann wird Markus zum Abschluss mit uns beten und noch ein Lied mit uns singen.